Ja, ihr Lieben, ich darf mich jetzt anschließen. Wir machen heute einen Versuch, den Volodymyr aus seiner Heimatgemeinde in der Ukraine mitgebracht hat. Dort gibt es durchaus Gottesdienste, in denen es nicht eine Predigt, sondern zwei oder drei kurze Predigten gibt. Und wir wollten es heute probieren. Ich wusste nur, welches Thema Volodymyr hat, und ich wollte mich dem anpassen. Und ihr werdet sehen, ich werde etwas anderes sagen, aber die Inhalte werden sich in keinem Stück widersprechen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Dieses Kinderlied, das habe ich euch jetzt nicht aufgelegt, um euch zu einem erquicklichen Gottesdienstschlaf einzuladen, sondern das ist die Einleitung zu dem, wo ich euch jetzt mitnehmen will auf die Reise, was ist Gottes Schöpfung? Und in einem zweiten Teil, wo haben wir den Platz in der Schöpfung? Was bedeutet das für uns? Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und unten heißt es, Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Aber der Blick in einen klaren Stern, einen klaren Nachthimmel, den wir heutzutage leider nicht mehr oft sehen können, weil wir so viel Lichtverschmutzung in unseren Städten haben, zeigt uns trotzdem, wenn wir draußen in der Natur sind, einen unglaublichen Anblick. Dieser Anblick des leuchtenden Sternenhimmels, der wie auf einen schwarzen Samt gegossen ist, hat die Menschen schon immer fasziniert und war auch schon immer im Alten Testament, im Altertum, ein Sinnbild für Unendlichkeit, für die Größe und für die Allmacht Gottes. Ja, wie viele Sterne sind es denn? Schon die Astronomen des Altertums haben sich damit beschäftigt und Aufzeichnungen darüber gemacht. Sie haben erkannt, welche Sterne wo am Nachthimmel zu sehen sind, und sie haben sogar schon den Unterschied zwischen Sternen und Planeten herausgefunden. Sonne, Mond und Sterne, zwei große Lichter am Himmel und unzählige kleine, das ist, was die Beobachtung des Himmels mit bloßem Auge hergab. Erst im Laufe der letzten Jahrhunderte, mit der Erfindung von Fernrohren und Sternwarten, wurden unsere Kenntnisse und Blicke genauer. Wir lernten, dass die unzähligen, weit entfernten, leuchtenden Sterne genau solche Sonnen sind wie unsere. Und unsere Sonne ist eben auch ein leuchtender Stern, nur so groß, weil wir so nah an ihr dran sind. Mit bloßem Auge, wenn das Licht nicht den Himmel verschmutzt, kann man weltweit, also wenn man in alle Richtungen schaut und es zusammenzählen würde, etwa 8000 Sterne erkennen. 8000 Mal Sonnen, etwa so groß wie unsere Sonne, manche etwas kleiner, andere deutlich größer. Und was unseren Augen verborgen bleibt, ist, weil es buchstäblich im Dunkeln liegt, die Planeten und Monde, die auch diese Sterne umkreisen. In unserem eigenen Sonnensystem hat es bis in dieses Jahrhundert gedauert, bis wir vermutlich alle Planeten und die Monde, die sie umkreisen, entdeckt haben. Um unsere eigene Sonne, die Sonne, kreisen also 8 Planeten und 4 Zwergplaneten und insgesamt 219 Monde. Wir haben gerade vorgestern gesehen, dass eine Sonde gestartet ist, um zum Planeten Uranus zu kommen, bei dem man alleine 91 Monde gezählt hat. Die Planeten und Monde der vielen anderen Sterne können wir nicht sehen. Sie sind zu weit weg, sie leuchten zu schwach und sie liegen deswegen buchstäblich im Dunkeln. Aber wenn es so als geschätzter Mittelwert so um die 100 Planeten und Monde pro Stern wären, dann ist es bei dem bloßen Auge sichtbaren 8000 Sternen schon die gewaltige Summe von 800.000 Himmelskörpern, von denen die Menschen schon im Altertum wussten oder es erahnen konnten. Weißt du jetzt, wie viele Sternlein stehen? Am Nachthimmel, knapp über dem Horizont, haben Menschen schon seit dem Altertum einen helleren, wolkenartigen Streifen erkannt, den schon die alten griechischen Sternkundigen als Milchstraße bezeichnet haben, also schon vor 2500 Jahren. Die Griechen ahnten es schon und Galileo mit seinem ersten Teleskop konnte es sichtbar machen. Diese helleren Wolken am Nachthimmel, diese Milchstraße, ist ebenfalls eine unglaublich große Ansammlung von Sternen. Mit dem Wissen des letzten Jahrhunderts wissen wir nun, dass es sich um eine gigantische Ansammlung handelt, die in einem riesen Spiralnebel zusammengefügt sind. Und wir wissen auch in etwa, wo unsere eigene Sonne liegt. Dieses Bild unserer eigenen Galaxie, unserer Milchstraße, ist berechnet und kartografiert. Astrophysiker, so heißen die Wissenschaftler, die das tun, haben bis heute die unglaubliche Zahl von 1 Milliarde dieser Sterne mit Hilfe von Computern lokalisiert, berechnet und ihnen eine Nummer zugewiesen. Das ist aber nicht alles. Geschätzt sind allein auf dem Bild 250 Milliarden Sterne oder eben auch etwas mehr. Wir wissen es nicht. Und nicht vergessen, die Zahl der Planeten und Monde, die wir gar nicht sehen können, sind nochmal mindestens 100-mal so viele. Weißt du jetzt, wie viele Sterne entstehen? Der Blick in den Himmel mit immer besseren Sternwarten, Satellitenteleskopen wie das Hubble-Teleskop, das neue Webb-Teleskop und vor allen Dingen die sogenannten Radioteleskope zeigten uns in den letzten 70 Jahren noch viel mehr. Schon Immanuel Kant, der Philosoph aus Königsberg, der aber nicht nur Philosoph war, hatte um 1780 nebelartige, sternenähnliche Lichter am Himmel entdeckt und dahinter sogenannte Sternenhaufen vermutet. Vor genau 100 Jahren hat der Astronom Hubble dann diese Sternnebel als weitere Galaxien ähnlich unserer eigenen Milchstraße erkannt. Um es kurz zu machen, bis jetzt konnte in dem von uns beobachtbaren Universum eine irrsinnig hohe Anzahl weiterer Galaxien festgestellt werden. Wir kennen unsere eigene Milchstraße, 250 Milliarden Sterne, es können auch 400 Milliarden sein, und das sind etwa 1000 Milliarden, also 1 Billion weiterer solcher Sternennebel, weiterer Galaxien. Manche davon kleiner, manche sehr viel größer als unsere Milchstraße. Ihr erinnert euch an die Zahl der Sterne unserer Milchstraße, etwa 250 Milliarden. Und dazu vermutlich noch das 100-fache an Planeten und Monden. Und diese Zahl multipliziert mit 1000 Milliarden und das nur in dem von uns beobachtbaren Teil des Universums. Weißt du jetzt, wie viele Sterne entstehen? Die geschätzte, nur geschätzte Zahl hat 25 Nullen. Diese Zahl hat sogar einen Namen, man spricht von 10 Quadrillionen. Und immer dran denken, mit Planeten und Monden kommen noch 2 Nullen dazu. Da müsste ein Zählwerk schon ganz schön rattern. Nein, heute rattern natürlich keine Zählwerke mehr. Unsere Computersysteme können Milliarden von Impulsen pro Sekunde verarbeiten. Selbst unsere kleinen Smartphones, die wir fast jeder haben, kommen damit klar, etwa 5 Milliarden Impulse pro Sekunde zu bearbeiten. Nehmen wir mal 100 Milliarden Impulse pro Sekunde an, was ein leistungsfähiger Großcomputer kann, dann müsste so ein System etwa 3 Millionen Jahre zählen, allein um auf diese große Zahl zu kommen. Aber genug von diesen aberwitzig hohen Zahlen. Denn das wirklich Wichtige kommt jetzt. Diese unglaubliche Welt, das Universum, das unsere Wissenschaft in den letzten Jahren zumindest erahnen kann, das ist nur ein Blick in Gottes Schöpfung. Und diese Schöpfung ist schier unglaublich. Diese Welt, das Universum, das wir erahnen können, besteht aus Raum, also Länge, Breite, Höhe, besteht aus Zeit und besteht aus einer Kraft, die man Gravitation nennt. Aber damit haben wir noch nichts von unserem Schöpfer gesehen. Leider machen wir Menschen es nur allzu gerne, dass wir alle Dinge, die wir in Gottes Schöpfung erkennen und wissenschaftlich erklären können, ab diesem Zeitpunkt wie unsere eigenen Werke betrachten. Ein wirklich schon absurd lustiges Beispiel für meine menschliche Überheblichkeit möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Als der erste Mensch, ein Russe, 1961 mit einem Raumschiff die Erdatmosphäre verlassen hatte, flog er nur 1,5 Stunden lang und nur genau einmal um die Erde. Das reichte aber aus, um in der damaligen atheistischen Propaganda so zu tun, als sei man im Himmel gewesen und man habe Gott nicht gefunden. Auch in den 60er Jahren und auch in der Sowjetunion wusste man natürlich schon von den unglaublichen Weiten des Weltalls. Dieser erste Flug des Astronauten führte aber gerade so weit weg von der Erde wie die Entfernung von Rothenburg nach Köln. Der typische Kölner ist natürlich bekannt für seine Bescheidenheit, Demut und Gottesfurcht und er würde sofort sagen, wer Köln gesehen hat, hat alles gesehen. Aber zu behaupten, wir waren mal eben 100 Minuten im Weltall, und haben festgestellt, es gibt keinen Gott, und das auch noch auf Plakate zu drucken, das ist wirklich absurd komisch. In dem kürzesten Propheten der Bibel, dem Buch Obadja, habe ich, das ist so kurz, dass es nur ein Kapitel gibt, deswegen gibt es Obadja keine Kapitelangabe, sondern nur den Vers, da gibt es einen Vers 4 und er sagt Folgendes. Wenn du auch in die Höhe führest, wie ein Adler, und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Diesen Spruch sollte sich eigentlich jeder Astronaut oder Kosmonaut oder Taikonaut oder wie diese Damen und Herren sonst so heißen, je nachdem aus welchem Land sie kommen, auf einen Zettel schreiben und mitnehmen auf seine Reise, für den Fall, dass er dort einmal von Selbstüberschätzung ergriffen würde. Das mag vielleicht noch spaßig sein, aber in der Wissenschaft stellen sich auch höhere und intelligentere Menschen ein ähnliches Beinchen. Der ernsthafte, und das meine ich wirklich, der ernsthafte und hochverehrte britische Astrophysiker Stephen Hawking, der vor einigen Jahren tragisch gestorben ist, tappte auch in eine solche Falle seines eigenen Wissens. In einem Buch sagte er, es gibt keinen Gott. Niemand steuert das Universum. Ich bevorzuge es, daran zu glauben, dass alles auf eine andere Art erklärt werden kann, durch die Gesetze der Natur. Viel früher, nämlich 150 Jahre früher etwa, habe ich eine andere Aussage dazu bei Leo Tolstoi gefunden. Der hatte gesagt zu einer ähnlichen Frage, wenn ein Mensch aufhört, an seinen hölzernen Gott zu glauben, dann heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz ist. Ich selber habe mal gesagt, wie müsste man das umsetzen als Antwort auf Stephen Hawking? Und ich würde sagen, wenn du Gott nicht mit den Naturgesetzen erklären kannst, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass Gott über den Naturgesetzen steht, weil er sie diese geschaffen hat. Generell, denke ich, ist es ein Fehler, zu meinen, alles sei mit Wissenschaft zu erklären. Ich möchte euch mal an einem Beispiel klar machen, dass man sieht, es gibt wichtige Dinge für den Menschen, die nicht mit Wissenschaft zu erklären sind. Ein österreichischer Philosoph hat es mal in einen kurzen Satz gefasst, den ich sehr, sehr weise finde. Selbst wenn alle Fragen der Wissenschaft beantwortet wären, ist noch keine einzige existenzielle Frage beantwortet. Was sind denn die existenziellen Fragen? Was treibt uns als Menschen um? Was lastet auf der Seele? Was macht Menschen krank? Treibt sie in Therapien oder als Flucht in irgendwelche Süchte? Es ist doch nicht, weil Menschen sich keine Grammatik merken können, weil sie nicht begreifen, wie die Biologie des Menschen funktioniert oder weil sie den Satz des Pythagoras vergessen haben. Das Wissen ist es garantiert nicht. Was uns Menschen umtreibt, sind die Fragen des Ichs, der eigenen Existenz. Wir sind mit diesen Fragen allein. Kein anderer kennt mein Ich. Es sind die Fragen des familiären oder sozialen Umfelds, die uns umtreiben und an denen die Seele krank werden kann. Auch ohne, dass wir die Frage nach Schöpfung und Schöpfer stellen, wird an diesem einfachen Beispiel deutlich, dass die wissenschaftliche Beschreibung unserer Welt nicht das alleinige, noch nicht einmal das Wichtigste für uns Menschen ist. Was aber ist für uns Christen die Sicht auf unseren Schöpfer und seine Schöpfung? Die Bibel beschreibt uns in einigen kurzen Abschnitten und mit einfach gehaltenen Bildern den Schöpfungsakt Gottes. Und die Bibel macht es in einer großen Weisheit, wie wir es gleich an einigen Beispielen klar machen können. Trotzdem ist das mit fortschreitendem Wissen der Menschen immer wieder zum Konflikt gekommen. Sind die Beschreibungen der Bibel zu einfach? Hat die Wissenschaft mit ihren immer tiefer gehenden Erkenntnissen nicht auch zu einem besseren Wissen um unsere Existenz geführt? Umgekehrt haben sich aber auch christliche Lehrer und Gruppierungen gegen die Wissenschaft gestemmt, weil sie meinten, jedes mehr an Wissen würde den Glauben an Gottes Schöpfung verringern. Beide Positionen sind tragisch, traurig und falsch. Wir selber, meine Frau und ich, haben noch vor 5 Jahren in den USA Menschen kennengelernt, die ihre Kinder nicht auf öffentliche Schulen schicken, um sie von vermeintlich schädlichem Wissen über Evolution, Physik, Biologie und Astronomie fernzuhalten. Ich halte es deswegen für tragisch und letztlich falsch, weil beide Denkrichtungen, sowohl die eines Stephen Hawking, also auch die von einem fundamental religiösen Familienvater, Gott und sein wunderbares Handeln nur auf die Bereiche beschränken, die sich wissenschaftlich nicht erklären lassen. Was für ein Irrtum! Gott wird doch nicht kleiner, nur weil wir immer mehr wissen. Was Wissenschaft heute erkennt, das ist ein bloßes Erahnen der Dimensionen von Gottes Schöpfung. Und dieses Erahnen ist noch lange nicht unser eigenes Wissen und wir beherrschen auch keinen einzigen Schritt der Schöpfung. Für mich ist die unfassbare Größe der Schöpfungsgeschichte in den Worten zu finden: Und Gott sprach, es werde. Und es wurde. Und Gott sah, dass es gut war. Da muss man keinen Streit darüber führen, ob das in 6 Tagen oder mit einem Urteilknall passiert ist. Es ist doch bemerkenswert. Niemand in der Wissenschaft kann wirklich erklären, was der richtige, wirkliche Anfang des Universums war. Keine der Theorien kann erklären, wie alles aus einem Nichts entstanden ist. Es braucht immer einen materiellen, einen physikalischen Anfang. Die materielle Welt muss irgendwie auch einen materiellen Anfang gehabt haben. Die Bibel aber unterscheidet zwischen Schöpfung und Schöpfer. Und dort ist der Anfang allein Gottes Schöpfungswort. In 1. Mose 1, Vers 3 heißt es, und Gott sprach, es werde. Und das setzt sich in der Schöpfungsgeschichte über diese Verse fort, das gesagt hat, es werde dieses und es wurde und Gott sah, dass es gut war. Viel faszinierender für mich ist aber das Wort aus Johannes 1, die ersten Verse. Das muss man wirklich mehrfach lesen und auf sich wirken lassen. Dort steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm, also in dem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das sind aus meiner Sicht Worte der Vollmacht und voller Weisheit. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen kann man immer mehr vermehren und sich immer mehr Details verlieren. Vielleicht wird man dann ein Superschlauer oder ein Klugscheißer. Weisheit kommt aber auf den Kern und kommt meistens mit ganz einfachen Worten aus. Der Prophet Jeremia hat an einer Stelle eigentlich nur als Halbsatz die Unermesslichkeit der Schöpfung mit folgendem Bild herangezogen. Wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich die Nachkommen Davids vermehren. Er hat also die Größe der Schöpfung sinnbildlich gesagt, des Himmels Heer, damit ist die Gesamtheit der Sterne gemeint, und dieses Bild wird in der Bibel öfters gebraucht, oder der Sand am Meer. Natürlich konnte Jeremia die Zahl 10 Quadrillionen nicht kennen, aber er wusste genau, des Himmels Heer ist unzählbar. Wir kennen heute zwar die Zahl, aber wir wissen eben auch, für uns Menschen wird sie immer unzählbar bleiben. Eine Besonderheit habe ich übrigens noch gefunden. Der Sand am Meer. Interessanterweise können wir heute abschätzen, dass die gesamte Zahl der Sandkörner auf unserer Erde auch etwa die Größenordnung von 10 Quadrillionen hat. Also auch etwa die Zahl der Sterne, von der wir es in etwa wissen. Auch das konnte Jeremia natürlich nicht wissen. Aber für mich ist es Weisheit, dem Propheten von Gott gegeben, es in wenigen Worten so auf den Punkt bringen zu können. Bei all dieser Größe von Gottes Schöpfung, die wir erahnen können, die Größe des Schöpfers wird uns immer ein Geheimnis bleiben. Denn auch das sagt uns die Bibel. Die Schöpfung, so unfassbar groß sie auch ist, sie ist vergänglich. Gottes Reich ist nicht in der Schöpfung zu finden, sondern sie ist unvergänglich. Das beschreibt Paulus im 2. Korintherbrief im Kapitel 4. Dort stellt er es gegenüber. Die ersten zwei, anderthalb Verse leiten hin, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen aufs Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und selbst in diesem unglaublich großen Universum sehen wir, Sterne entstehen, Sterne zerfallen. Es ist ein Werden und es ist ein Vergehen. Was ist da der Mensch? Ich bin einer von 8 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Du übrigens auch, du auch. Bisher haben in der gesamten Menschheitsgeschichte, sofern man es abschätzen kann, etwa 100 Milliarden Menschen auf dieser Erde gelebt. Die Erde selber ist nur ein Planet unseres Sternes, der Sonne. Und die Zahl der Sterne in Gottes Schöpfung ist aberwitzig groß. Was ist also der einzelne Mensch? Eigentlich, ähnlich wie Volodymyr es auch gesagt hat, eigentlich ist der Mensch weniger als nichts. Und doch sagt die Bibel uns im Psalm 8, der über die Herrlichkeit Gottes und die Größe des Menschen spricht, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und jetzt kommt der wichtige Satz, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du Gott, du hast ihn, du hast mich, er hat dich wenig niedriger gemacht als Gott. Und Gott bietet den Menschen noch mehr an. Im Psalm 139 beschreibt uns Gott nicht nur als allwissend, sondern auch als allgegenwärtig für uns, für dich und für mich. Wir hatten gerade über die existenziellen Fragen nachgedacht. Was ist mein eigenes Ich? Was liegt mir auf der Seele? Kein Elternteil, kein Ehepaar, kein Bruder zu seinem eigenen Bruder, kein Therapeut oder Seelsorger sieht meine Seele an. Keiner kann dort in die Seele hinein und meinen Nöten helfen. Aber Gott, der uns wenig niedriger gemacht hat als sich selbst, der vermag es, in unsere Seele zu schauen und sie zu heilen, und er sagt es uns zu. Schauen wir jetzt gemeinsam in den Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so siehe, du bist auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Das möchte ich auch sagen, wenn es um Menschen geht, die in tiefen Sorgen, Nöten und Depressionen stecken. Ich möchte zusammenfassend wiederholen. Was ist Gott und was ist der Mensch? Gottes Schöpfung ist unfassbar groß. Wir Menschen können sie weder ganz erfassen noch begreifen. Die Bibelstellen dazu, die ich vorhin genannt habe, habe ich nochmal aufgeführt. Gott, der Schöpfer, steht über der Schöpfung. Wir werden ihn in unserer Welt aus Zeit und Raum nicht sehen und finden können. Und nebenbei, Gott existiert, auch ob ein Mensch an ihn glaubt oder nicht. Trotz aller Größe hat er jeden Einzelnen von uns im Blick und kennt uns, wie kein Mensch uns kennen kann. Und Gott selber schlägt die Brücke aus seiner Ewigkeit in unsere Welt aus Zeit und Raum. Er hat seinen Sohn gesandt, um ein für alle Mal und für jeden Menschen das Angebot zu machen, ihn anzunehmen und das Leben unter seine Gnade und Führung zu stellen. Amen.